Deutschlandfunk Kultur Lesart.
Endlich Zeit zum Lesen. Das haben jetzt viele, wenn die Ferienzeit beginnt und man sich entweder zu Hause im Garten oder auf der sprichwörtlichen Insel gut gehen lässt. Was sich wirklich lohnt, in den Koffer zu packen, das wollen wir Ihnen heute sagen. Und bei mir ist jetzt die Buchhändlerin Maria Christina Piwowarski von der Buchhandlung Ocelot in Berlin-Mitte. Hallo, herzlich willkommen.
Hallo, schön, dass ich da sein darf.
In Berlin haben ja schon in der vergangenen Woche die Schulferien angefangen. Ist das für Sie und Ihr Team dann so eine Zeit, auf die Sie sich auch besonders vorbereiten? Merken Sie das, dass da jetzt schon vorher mehr Nachfrage nach Urlaubslektüre kommt?
Ja, es fängt schon damit an, dass wir ja zum Glück irgendwo den Buchladen haben, wo ganz viele Leute zum Zeugnis Bücher verschenken. Und da fängt es schon mal an. Und dann ist natürlich die Zeit, die man dann hat, die man auch gut nutzen will, durchaus auch eine Zeit, wo noch mehr nach Büchern gefragt wird, die man eben mit in den Urlaub nehmen kann.
Und das überlegen Sie sich dann zusammen, was können wir da den Leuten ans Herz legen?
Wir sind eigentlich der Überzeugung, dass man alles immer lesen kann und stehen da auch sehr dahinter. Aber es gibt so ein paar Fälle, wo ich natürlich denke, jetzt, wo ihr Zeit habt, wo ihr willig seid, da trage ich euch dieses oder jenes Buch an.
Aber Sie dekorieren jetzt nicht den ganzen Laden.
Das machen wir nicht, das machen andere.
Und welches Buch haben Sie bis jetzt, ist Ihnen schon eins aufgefallen, was Sie schon am meisten empfohlen oder verkauft haben?
Das habe ich auch dabei in meiner kompletten Buchhändlerinnenzeit tatsächlich. Solche Spitzentitel gibt es, die sind aber immer unsere persönlichen Lieblingsbücher und das verkauft sich dann auch am besten.
Und was ist das?
Das ist tatsächlich Nino Haratischvilis Das achte Leben für Brilka, was 2014 in der Frankfurter Verlagsanstalt erschienen ist und ich lese wirklich auch privat total viel und sehr, sehr gerne. Aber das ist bis heute mein absolutes Lieblingsbuch. Es gibt kein Buch, was ich aus diesem Laden dringender empfehlen würde bisher.
Warum? Das ist ja schon mal eine dicke Schwarte, würde man so
das
leicht
ist das, sagen. Genau, 1200 Seiten, eine 100 Jahre währende Familiengeschichte, die in Georgien beginnt um 1900 und dann den Bogen spannt über das Rote Jahrhundert der Sowjetunion bis in die heutige Zeit nach Berlin. Und das ist aber so eine Erzählung, dass man die ganze Zeit denkt, das ist so schön erzählt und so fabelhaft ausgearbeitet und so gut recherchiert. Ich lerne da so viel. Ich will überhaupt nicht, dass es aufhört. Und wenn man das mit so ganz viel Nachdruck empfiehlt, dann haben die Leute auch keine Angst mehr vor so dicken Wälzern.
Bei 1200 Seiten braucht man ja sonst eigentlich nicht mehr viel mitnehmen in den Urlaub. Kommen da oft Leute und sagen so, ich möchte ein dickes Buch, weil ich habe nicht so viel Platz im Rucksack?
Im Gegenteil, die haben ganz oft auch Angst vor einem dicken Buch und sagen, ja, aber ich muss fliegen. Und ich sage immer, das ist jedes Übergepäck wert. Und das ist das einzige Buch, für das ich bisher Postkarten aus dem Urlaub bekomme, von Leuten, die sich bedanken dafür, dass ich ihnen das quasi wie aufgequatscht habe, weil sie sagen, das hat ihren Urlaub so bereichert. Das kriege ich bei keinem anderen Buch.
Also ein guter Tipp schon mal. Sie haben ja sicher auch Leute, die mit ganz unterschiedlichen Anliegen kommen. Der eine will was Spannendes, der andere will was für die Kinder, der dritte will was fürs Herz oder eben was auf die Reise passt. Sortieren Sie sich da auch innerlich schon mal vor, dass Sie da immer was in petto haben?
Also ich frage natürlich, ne, für welchen Zweck und wer, also wenn Sie es selber lesen wollen, ist es ja ziemlich einfach. Wenn Sie es verschenken wollen, dann kann ich so ein bisschen nachfragen. Wenn Sie für die Kinder was mitnehmen wollen oder müssen, dann frage ich natürlich, wie alt sind die und wofür interessieren die sich so? Und da findet man dann schon was, aber es sind tatsächlich bei uns hauptsächlich Bücher, die wir ohnehin empfehlen und verkaufen.
Wir können ja mal mit den Nachwuchslesern anfangen. Da wollen ja auch viele Erwachsene, dass die schön ruhig gestellt sind und was Gutes dabei haben, um sich zu beschäftigen. Was ist da Ihre Top-Empfehlung?
Und im Idealfall wollen die, dass die Kinder auch immer schön was lernen. Und die Kinder hätten es aber gerne besonders spannend. Und ich bin total selig, weil es gibt seit neuestem ein Buch, das heißt Fred bei den Wikingern von Birgit Hetzner. Und Birgit Hetzner ist Kulturjournalistin und Kunstwissenschaftlerin und hat Hörbücher gemacht, schon seit ganz vielen Jahren, eben für Kinder. Hörspiele, in denen ein Fred in eine Zeit reisen kann und dann ganz verschiedene Abenteuer erlebt und man aber unglaublich viel lernt, auch über die Maya, über die Eiszeit, über die Wikinger. Ich glaube, es sind mittlerweile 8 oder 9 Hörspiel-CDs, also auch ein ganz, ganz großer Tipp für lange Autofahrten. Das kann man auch als Erwachsene super gut ertragen. Und ich als Buchhändlerin habe aber immer gedacht, ach schade, dass es kein Buch gibt. Ich würde das auch gerne irgendwie als Buch empfehlen. Und jetzt hat Birgit Hetzner mit ihrem Mann zusammen tatsächlich einen Verlag gegründet und in Eigenregie dieses Buch rausgegeben. Fred bei den Wikingern mit ganz wunderschönen Illustrationen von Karl Uhlenbrock. Und das ist mein super Joker für alle Kinder, die irgendwie Spaß an Abenteuer haben und an Geschichte und sich interessieren für fremde Welten. Und ich mag das sehr.
Klingt so, als wenn man dann mit seinen 1200 Seiten Haraschwili schon fertig ist, kann man das auch noch als Erwachsener mitlesen.
Das ist auch was, wo Erwachsene total viel Spaß haben, das vorzulesen. Also gerade wenn man so im Urlaub Zeit mit den Kindern verbringt, dann liest man ja doch wieder vor, auch wenn sie schon selber gut lesen können. Und dann ist es umso wichtiger, dass man Freude dabei hat und selber wissen will, wie es weitergeht. Und man lernt hier also vom Schöpfungsmythos der Wikinger über die verschiedenen nordischen Gottheiten natürlich irgendwie. Also unglaublich viel, was man selbst als Studierter nicht wusste.
Ich selbst lese ja ganz gern was Spannendes im Urlaub, weil ich dazu während der Arbeitszeit nicht komme. Jetzt habe ich gerade den neuen Friedrich Arni schon gelesen. Der ist also schon weg, der ist ganz toll. Was würden Sie mir jetzt noch empfehlen? Was kann ich mitnehmen?
Immer wenn Leute so sagen, sie würden gerne einen Krimi lesen, dann versuche ich eigentlich, weil Krimis kriegen wir sowieso immer irgendwie dazwischen, versuche ich ihnen was zu empfehlen, was auf den ersten Blick kein Krimi ist, aber trotzdem genau diese soghafte Spannung aufbaut. Und da liebe ich tatsächlich Elena Ferrante, Frau im Dunkeln. Ich habe ganz Schwierigkeiten gehabt mit dieser neapolitanischen Saga, bin da irgendwie gar nicht reingekommen. Und dieses Buch hat mich, also innerhalb von 2 Nächten habe ich das weggesuchtet und konnte das gar nicht fassen, dass ich nochmal mit Elena Ferrante umgehen kann. Und das Tolle ist auch für den Urlaub, es ist so, dass es erzählt von einer Frau, Leda, die ist Professorin für Englisch an der Universität in Florenz und fährt in den Urlaub nach Süditalien an einen abgelegenen Strand, weil sie sich eigentlich aufs neue Semester vorbereiten will. Und ein bisschen ihre Ruhe sucht. Ihre Kinder sind mittlerweile aus dem Haus und erwachsen. Und da passiert etwas. Und ich will das natürlich nicht verraten, was da passiert. Kein Krimi kann mit diesem Plot mithalten. Obwohl natürlich nicht Krimi draufsteht, wird das unglaublich spannend und atemberaubend. Also man schluckt immer so beim Lesen.
Und man lernt diese Bestseller-Autorin dann offenbar noch mal ganz anders kennen.
Das ist mein liebstes Buch von ihr. Das ist ein perfekter Einstieg.
Und man kommt auch nach Italien. Das ist ja immer noch eins der Lieblingsurlaubsreiseländer von Deutschen. Da haben Sie auch noch eins auf der Liste. Das fand ich auch ganz interessant, wo man auch noch mal Italien aus einer anderen Perspektive kennenlernt. Nonna heißt das Buch.
Genau, das hat Thomas de Padova geschrieben, ist bei Hansa Berlin erschienen. Und es handelt im Prinzip, und das ist so zauberhaft, also Thomas de Padova ist ja Physiker und Astronom und eigentlich so ein Mann der Wissenschaft. Und er schreibt aber unglaublich liebevoll und klug über seine Großmutter, über seine Nonna, die eine dieser Frauen ist. Die muss man sich so vorstellen, wie sie in Apulien so schwarz angezogen immer auf den Bänken sitzen und auch leicht grimmig gucken. Die Männer in ihrer Familie sind alle in die große, weite Welt gegangen und sie ist eben dort geblieben, in diesem kleinen Dorf. Und Thomas de Padova besucht sie jährlich und spricht eigentlich auch diesen Akzent gar nicht, diesen Dialekt, den sie spricht, und versucht irgendwie so ihrem Leben auf die Spur zu kommen. Und das ist also eine unglaublich tolle Liebeserklärung an Mütter, an Großmütter. Und man ist danach nie wieder Zitroneneis, ohne an die Nonna zu denken.
Jetzt fahren ja natürlich nicht alle nach Italien. Kommen denn auch viele Leute zu Ihnen, die so ganz gezielt sagen, ja, ich mache dieses Jahr eine Bergwanderung, können Sie mir da was mitgeben? John Krakauer habe ich schon alles gelesen. Und was ist sonst an einschlägiger Stifter auch? Berge bin ich durch. Genau. Was geben Sie mir da mit?
Es gibt so ein Buch, das macht beim Lesen Jetlag, egal wo man hinfährt und auch wenn man zu Hause bleibt. Und das war eben vor Nino Haratischvilis, Das achte Leben, mein absolutes Lieblingsbuch. Und ich empfehle das immer noch und bin immer noch erstaunt, wie wenig Leute das bisher schon gelesen haben, obwohl es nicht so ganz taufrisch ist. Das heißt Thomas Glavinic, Das größere Wunder. Und das ist eine Geschichte von einem Mann, und normalerweise hasse ich das, der auf den Mount Everest steigt in so einer geführten Bergexpedition, und ich mag dieses Mensch gegen Natur eigentlich nicht und ich bezwinge diesen Berg. Und er beschreibt das aber so, dass ich hinterher auf Wikipedia quer gelesen habe, ob das wirklich stimmt, ob die Routen so funktionieren, ob diese Entspannungscamps, diese Etappenziele, ob das wirklich so ist, und das ist eben tatsächlich so. Und während dieser Mann, Jonas heißt er, sich auf diesen Berg vorkämpft, erinnert er sich an seine Kindheit und an seine Jugend, die ganz märchenhaft war und ganz, also wundersam im wahrsten Sinne des Wortes. Und es ist eine ganz, ganz großartige Liebesgeschichte, obwohl die Frau zu Jonas erst irgendwie auf Seite 240 überhaupt auftaucht, zum Buch für alle.
Das habe ich auch gelesen. Ja, das ist wirklich so eins, was man irgendwie im Urlaub lesen muss, weil man nicht mehr aufhören kann. Ne?
Total.
Das ist so spannend. Das ist, glaube ich, sowieso was man sich im Urlaub wünscht, ne? Weil man sich das da ja erlauben kann, mal so richtig am Stück zu lesen.
Und der fährt ja überall hin, ne? Der baut dann einen, also er verfügt halt über 2 Fähigkeiten, also diese merkwürdige, dass er komischerweise alle Sprachen dieser Welt versteht. Das stellt man als Leserin auch gar nicht in Frage. Das nimmt man einfach so hin. Und er hat unglaublich viel Geld und schließt sich dann in Rom in der Wohnung ein und konfrontiert sich ein Jahr lang nur mit sich selbst. Und er baut ein ganz luxuriöses Baumhaus irgendwo in Skandinavien. Der reißt alles ab und man reist so mit.
Aber Sie haben noch ein ganz anderes Bergbuch auf unsere Liste gesetzt. Das geht mehr, noch mehr ins Existenzielle hinein. Wirklich ein ganz ungewöhnliches Buch, Das große Spiel. Ist das ein richtiges Bergbuch eigentlich oder mehr so eine Art essayistische?
Zumindest am Anfang schon. Also es ist vor allem so eine Geschichte, die mich, also es ist von Céline Minard geschrieben und Nathalie Melzer hat es übersetzt. Das ist so eine Geschichte, die mich sehr an Marlen Haushofers Wand erinnert hat. Ne? Wenn eine Frau so abgeschottet ist von der ganzen Umgebung. Die Protagonistin in diesem Buch macht das aber freiwillig. Das ist eine Wissenschaftlerin, die hoch ausgerüstet irgendwo in den Alpen auf 2000 Metern Höhe, wo, in einem Tal, wo man nur mit dem Hubschrauber hinkommt, wie so ihr Camp aufschlägt und aber sehr, sehr gut ausgerüstet beschließt, sich dort der absoluten Einsamkeit auszusetzen und zu erfahren, was das auch so mit ihr macht. Sie hat ein Haus mit Solardingern auf dem Dach und es ist also sie hat Ahnung von dem, was sie da tut. Sie sät, sie erntet, sie trainiert, sie will sich selbst erforschen in dieser Einsamkeit und das fand ich unglaublich spannend und interessant. Das hat mich auch sehr an Robinson Crusoe erinnert, so eine weibliche Robinson Crusoe. Und dann trifft sie in diesem abgeschiedenen Tal jemanden, den sie eigentlich nicht treffen dürfte. Und dann wird es eben auch fast wieder krimiartig.
Beklemmend wahrscheinlich. Sie hatten noch was für so Aktivurlauber, auch Surfroman ist das aber nicht. Das ist eher eine Biografie, die ein Amerikaner geschrieben hat, der aber leidenschaftlicher Surfer ist, oder wie ist das?
Genau, also wenn, also Radio ist ja dankbar, aber ich bin die unsportlichste Person, die ich kenne, glaube ich. Und wenn ich einen Roman über Surfen lese, dann muss das also eine unglaubliche Sogwirkung entwickelt haben. William Finnegan hat in Barbarentage eben über seine Liebe zum Surfen geschrieben. Er ist eigentlich Journalist beim New Yorker, macht ganz viel so Reisereportagen auch, also ganz viel auch politische Reportagen über brisante Ecken dieser Welt, ist also sowieso so ein Jetsetter gewesen, hat aber mit 11 Jahren sich das erste Mal auf ein Surfbrett gestellt. Und dieses Buch, was auch den Pulitzerpreis bekommen hat, ist im Prinzip seine große Liebeserklärung ans Surfen und zeigt auch so ein bisschen, dass alles andere, was er in seinem Leben gemacht hat, immer nur dahin führen sollte, die perfekte Welle zu finden und sich wieder aufs Brett zu stellen. Und ich habe, obwohl ich wirklich niemals auf einem Surfbrett stand in meinem Leben, das mit großem, großem Genuss und Bewunderung auch gelesen, wenn so ein Mensch für etwas so wahnsinnig leidenschaftlich brennt, dass er das so gut transportieren kann, das ist einfach rauschhaft.
Jetzt haben Sie ja die Bücher, die Sie uns und unseren Hörern empfohlen haben, alle schon gelesen. Was nehmen Sie denn selber jetzt mit in den Urlaub?
Sachen, die im Herbst erscheinen tatsächlich. Also Sachen, die neu kommen werden und manchmal auch Sachen, von denen ich gar nicht weiß, ob ich sie überhaupt verkaufen kann oder ob sie empfehlenswert sind im Sinne von, darüber wird gesprochen werden, sondern Sachen, die ich dann auch so aus privatem Vergnügen mitnehme.
Und im kleinen Köfferchen oder wie machen Sie das? Oder
haben ja, sie und ich lese auch wirklich wahnsinnig viel digital. Also es macht so in unserem Job einfach total Sinn, dass man nicht unnötig Papier verschwendet. Wenn man zum Beispiel in so einen Roman mal reinlesen will, dann reicht es durchaus, das digital zu tun.
Aber so ein bisschen Sand zwischen den Seiten ist hinterher auch
total schön.
Das stimmt. Vielen Dank.
Sehr gern.
Danke für diese vielfältigen Lesetipps, Maria Christina Piwowarski von der Berliner Buchhandlung Ocelot. Und Sie können auch all diese Tipps bei uns im Internet nachlesen unter www.deutschlandfunkkultur.de.